Herzlich willkommen zum Finanzdialog, das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Sumese. Vermögensaufbau und nachhaltige Strategien zur Geldanlage, das sind unsere Themen. Sie erhalten tiefe Einblicke und wertvolle Insider-Tipps. Schön, dass Sie dabei sind.
Volker Pietsch hier und bei mir ist Antonio Sumese.
Spannende Überschrift heute über dieser Episode, Kopf oder Bauch. Und das trifft natürlich auch bei Finanzentscheidungen, spielt das eine ganz große Rolle. Oft treffen wir Entscheidungen auch einfach mal so aus dem Bauch. Ist das denn bei der Geldanlage auch eine gute Idee?
Ja, das ist schon mal ein guter Ansatz, dass wir dieses Thema mal auf, weil eigentlich gibt es ja einen anderen Mythos. Der Mythos bei der Kapitalanlage sagt, es gibt den rationalen Anleger. Das heißt, Anlageentscheidungen sollten immer rational verwirklicht werden. Aber du hast ja schon in deiner Anmoderation gesagt, man hat oft das Gefühl, naja, ich habe da so einen Gedanke, der kommt dann aus dem Bauch und dann den treffe ich dann. Und schon hat man da den ersten Mythos im Prinzip, dass man manchmal eine Bauchentscheidung trifft und denkt, sie wäre rational. Weil diese Bauchentscheidungen sind ja oft so ein bisschen, dass man dann Informationen sucht, die diese Entscheidung rechtfertigen. Also ich treffe jetzt mal eine Entscheidung, die Aktie XY zu kaufen und dann suche ich nur Zeitungsartikel oder Gespräche, wo die Aktie gelobt wird und blende so ein bisschen aus, dass es vielleicht eher eine Entscheidung war, die ich kenne halt die Firma, deswegen habe ich sie gekauft. Also im Grunde ist es, ja, das ist das Komplexe. Du musst im Prinzip eher beides machen.
Das Thema ist in der Tat komplex und ich bin durchaus jemand, der Bauchentscheidungen trifft und ich merke immer, dass der Kopf einsetzt, wenn man zum Beispiel anfängt, tatsächlich sich im Kopf etwas hinzuargumentieren. Und oft sind es dann auch gar nicht unbedingt die besten Argumente, die man dann so sich zusammensammelt.
Ja, das ist ja so ein bisschen ein Punkt, wo man so ein bisschen vielleicht auch so diese typischen Denkfehler, die man nochmal vor Augen führen muss. Ein Denkfehler, der auch über den Bauch eigentlich kommt, weil das ja Emotion ist, ich gucke mir an und mache so einen Rückschaufehler. Ich sehe einfach, Mensch, die Aktie ist super gestiegen. Nennen wir beispielsweise mal, du hast dich für eine Branche entschieden wie Automobil. Die läuft super, die Kurse gehen hoch. Und dann gibt es irgendwie eine Veränderung. Das heißt, ich denke, nur weil es in der Vergangenheit gut gelaufen ist, wird es auch in der Zukunft so laufen. Und wir haben ja gesehen, da kam auf einmal BMW, Mercedes kommen in Probleme, weil da kommt einer, der Elektroautos baut wie Tesla. Du hast aber nur auf die Automobilindustrie mit den Verbrennern geschaut. Das ist so der erste große Fehler, dass man neigt ist, die Informationen der Vergangenheit zu prolongieren und sagen, so wird es auch in Zukunft immer sein. Zweite ist das Thema, das hatten wir schon mal im Podcast, wenn wir auch immer haben, ist diese berühmte Verlustaversion. Dass man sagt, wenn es runtergeht, schmerzt es doppelt so stark, wie wenn es nach oben geht. Das führt dazu, dass man im Grunde sagt, naja, jetzt habe ich die Aktie im Minus, aber die kommt schon wieder. Und eigentlich hätte man das Geld ja schon längst nehmen können und in was Besseres zu investieren. Da hast du diese mit der Verlustaversion, hängt man oft zu lange an schlechten Anlagen. Und manchmal macht man gerade einen Fehler, dann verkauft die guten Aktien, denkt, die andere kommt noch. Und andersrum wäre es vielleicht einfach viel schlauer gewesen. Haben wir jetzt auch für uns, wir haben ja diese Dinge auch in den Depots, haben vor einiger Zeit im Zukunftsdepot gesagt, wie können wir das optimieren, verbessern und haben dann einfach gesagt, wir nehmen den Fidelity Technology nicht mehr mit 10%, sondern mit 15%. Und andere Werte haben wir komplett rausgeworfen, weil wir gesagt haben, da sehen wir gar keine zukünftigen Themen mehr, weil die Welt oder die Wirtschaft sich verändert, sei es mit neuen Technologien oder Verhaltensweisen. Ich nehme so ein blödes Beispiel, die Älteren kennen es noch, wer hat noch ein Faxgerät zu Hause? Ja, ich meine, das war mal eine der modernsten Technologien. Oder schnurlose Telefone oder heute kannst du Touch-Display. Allein die Revolution beispielsweise im Bankensektor. Ganz ehrlich, brauchst du heute noch eine Bankfiliale, du kannst alles im Handy machen. Kommen wir noch zu einem dritten Punkt, den ich gerne nochmal aus diesem Kopf-Bauch-Ecke nochmal rausziehen will, ist der Herdentrieb. Der Herdeneffekt ist auch einfach, alle stürzen sich auf etwas und man folgt so mit der Masse. Das heißt, wenn es hochgeht, wenn eine Aktie steigt, will ich unbedingt dabei sein. Berühmtes Beispiel war für den einen oder anderen die Wirecard. Ja, das ist ein Unternehmen, das ja bis in den DAX aufgestiegen ist in Deutschland. Ein Zahlungsdienstleister und gestiegen. Man ist nur noch blind draufgegangen und auf einmal war das Ding pleite. Genauso wie du den Herdeneffekt im umgekehrten Punkt hast. Die Kurse fallen. Irgendwann kommt dann der Punkt, wo du sagst, oh, jetzt verkaufe ich, aber ich will nicht noch mehr Verlust machen. Und im Grunde ist es ja genau, dass die Panik dann zum Falschen geführt hat, weil eigentlich heißt ja das Sprichwort, wenn die Kanonen dollern, sollst du kaufen. Oder vielleicht schöner ausgedrückt, wenn alle ängstlich sind, musst du investieren. Und wenn alle zuversichtlich sind, musst du verkaufen. Also der Herdeneffekt ist auch ein sehr tückisches Instrument beim Anlegen.
Jetzt haben wir ja die Überschrift Kopf oder Bauch. Das würde man jetzt wahrscheinlich erstmal so beim privaten Anleger reinsortieren. Wie ist denn das mit bei den Profis? Spielt das da auch eine Rolle?
Absolut. Also wir alle sind nur Menschen, ne? Auch Profi-Anleger, ob wir mit unseren Strategien oder ein Fondsmanager oder ein Vermögensverwalter, der vielleicht eine Pensionskasse verwaltet, dort die Rentengelder von den ehemaligen Mitarbeitern steuern muss. Wir sind da auch nicht gefeit, dass wir sagen können, man glaubt an gewisse Verhaltensmuster, man denkt immer, ja, das mache ich nicht. Aber wir sind ja alle am Ende subjektiv unterwegs. Und da muss man natürlich die Frage sich stellen, Volker, wie kann man da bessere Anlageentscheidungen treffen? Jetzt gebe ich mal die Frage an dich zurück.
Naja, also das haben wir ja in diesem Podcast schon häufig besprochen und auch gelernt. Erstmal hilft es, eine klare Strategie zu haben.
Ja, das ist das Maß aller Dinge. Du musst überhaupt einen Plan haben und das beginnt im Grunde mit Regeln. Ich mache ein Beispiel. Du hast ein Depot mit 100.000 Euro und hast gesagt, ich mache 50.000 Euro immer in Aktien und 50.000 Euro immer in Zinspapieren. Können wir auch sagen, ich habe 100.000 Euro mal 50.000 Tagesgeld und 50.000 Aktien. Und jetzt passiert ja Folgendes. Jetzt soll diese Regel ja einen vor Fehlentscheidungen schützen. Stell dir mal vor, die Aktien steigen von 50 auf 60.000 und das Tagesgeld ja nur um, sagen wir, 300 Euro. Dann musst du hingehen und die Aktien verkaufen, um wieder auf 50% zu kommen. Oder umgekehrt genauso, dein Aktiendepot mit 50.000 fällt auf 40, dein Tagesgeld ist immer noch 50.000, aber keine 50% mehr, sondern 60. Dann musst du hingehen und ein sogenanntes, wir nennen das eigentlich Rebalancing, sagen, dann kaufst du halt die Aktien nach, bis das in dem Beispiel wieder 45 ist, weil wir haben ja 50 Aktien auf 40 zurück, Tagesgeld bleibt. Dann hast du ja nur noch 90.000, aber die disponierst. Und das ist ganz wichtig, weil diese klare Strategie, wie du sie ja eben schon angeführt hast, die kann dich vor Fehlentscheidungen schützen, dass du vielleicht alles auf ein Pferd setzt und ganz vergisst, dass Streuung das Maß aller Dinge. Was noch interessant ist, um so ein bisschen wegzukommen, sind auch gerade für jüngere Anleger automatisierte Sparpläne, indem man einfach sagt, hier, ich mache das monatlich, guck da einfach gar nicht rein. Wir haben ja oft in der Regel mit größeren Summen zu tun, die aus anderen Banken kommen, weil dort im Prinzip die Beratung nicht so gut war. Man will eine zweite Meinung oder was anders haben an. Oder wir haben das Thema mit fälligen Lebensversicherungen, Immobilienverkäufen, Erbschaften etc. Da ist es so, dass wir auch regelbasierte Depots bauen, indem wir sagen, innerhalb der Depotstrategie gibt es beispielsweise 70-30 Aktien, was wir eben auch angedeutet haben. Und wenn ich 100.000 investiere, dann investiere ich immer nach diesem Schlüssel. Also das Depot hat in sich schon eigene Regeln. Das dritte ist, finde ich persönlich, das Interessanteste. Haben die Privatanleger, du hast es auch im Podcast schon gesagt, oft ein Problem, weil man spricht ungern über das Thema Geldanlage. Aber der Austausch mit einem neutralen Gegenpart, was meine ich damit? Ich bin da gerne bei Warren Buffett, der ist ja jetzt zurückgetreten und managt nicht mehr seine Gesellschaft, hat aber 50 Jahre gemacht. Der eine oder andere wird diese Ikone der Geldanlage kennen. Warren Buffett hat immer einen Partner, der hieß Charlie Munger, der ist jetzt auch vor kurzer Zeit verstorben. Und die beiden haben ein Folgendes gemacht. Die haben jetzt gesagt, soll ich in, machen wir nur ein Beispiel, Lufthansa-Aktien investieren. Dann nimmt der eine, in dem Fall, wenn du jetzt als Anleger wärst, Volker, sagst, soll ich Lufthansa-Aktien investieren, dann hast du ja gute Argumente dir überlegt. Jetzt komme ich an als sein Gegenspieler, und das war in dem Fall zum Beispiel bei Warren Buffett, der Charlie Munger, und der Charlie Munger, oder ich würde sagen, ich sage dir jetzt alles, was bei Luftfahrtaktien schlecht ist. Es geht darum, dass man sich einen Spiegel vorhält und sagt, welche Entscheidungen weiß ich nicht, wenn man es alleine ausmachen muss. Da muss ich ja sagen, okay, Lufthansa-Aktien will ich kaufen, weil es fliegen immer mehr Leute, es gibt neue Maschinen, die verbrauchen weniger Sprit. Aber gleichzeitig müsste ich sagen, naja, was bedeutet das denn? Auf der anderen Seite gibt es eine Konkurrenzsituation. Also der Austausch im Grunde, dass man jemanden findet, der eine Gegenposition einnimmt, ja, um sich, meine jungen Leute würden vielleicht betteln sagen, aber hier geht das Betteln ja darum, um noch mehr Informationen für eine Anlageentscheidung zu finden und auch keine emotionale Überreaktion, die man vielleicht allein im Kämmerlein macht, zu bekommen.
Emotionale Überreaktion, das ist ein schönes Stichwort, denn aber gerade wenn ich zum Beispiel mit Emotionen in einem Thema bin, habe ich ja vielleicht besonders viel Ahnung, weil mich das interessiert, ich mich damit beschäftige. Das kann ja auch einen Wirtschaftszweig dann betreffen. Das heißt, wie gehen wir jetzt damit um, weil diese Emotionen können wir ja gar nicht ausschalten.
Genau dieses Kopf-Bauch-Thema, warum wir ja den Podcast machen, die sollst du auch nicht ausschalten. Du sollst die Emotionen behalten, aber du sollst dir im Klaren werden, dass du eine Emotion hast. Machen wir nochmal ein schönes Beispiel, weil es mir kommt. Ich weiß, ob der eine oder andere Sartorius kennt. Sartorius ist eine Ausstattung von, ich sag mal, Laborräumen. Das heißt, wenn du jetzt ein neues Labor brauchst, brauchst du ja Geräte, Maschinen etc. Jetzt stellst du vor, du arbeitest bei Sartorius und da hattest du von 2018 bis 2022, 2023 nur steigende Kurse, deine Auftragsbücher waren voll. Dann ist man in so einer Euphorie und sagt, ja, also das ist ja nicht eine subjektive Geschichte. Ich sehe doch, dass das Unternehmen ständig mehr Geld verdient. Aber du vergisst dann die Frage, dass irgendwann vielleicht jeder ein Labor ausgerüstet hat und dann ist erstmal keine neuen Labore auszurichten. Und die paar Labore, die neu eingerichtet werden wollen, das war ja in Corona das große Thema. Auf einmal gab es überall neue Labore, weil man hat ja versucht zu forschen, wie man den Virus wegkriegen kann oder was das Virus überhaupt bedeutet. Das heißt, du musst aufpassen, dass du nicht in so eine selbsterfüllende Prophezeiung hineinläufst. Das ist so ein bisschen der Punkt. Also das Entscheidende ist, glaube ich, dass du dir ganz klar wirst, ja, ich habe Emotionen. Ja, ich darf auch Emotionen haben. Ich hatte vor vielen Jahren, das ist bestimmt über 10 Jahre her, da war ich in Amerika in Urlaub mit der Familie und da ist da so ein komisches Auto rumgelaufen, Tesla. Keiner kannte dieses Auto und ich habe es gesehen, aber ich hatte leider keine Emotionen entwickelt. Ich hätte ja sagen können, Mensch, was ist denn das überhaupt für ein Auto? Ah, das ist ein Elektroauto. Kann das die Zukunft verändern? Du musst immer dieses Wechselspiel der Perspektiven haben. Du musst dir fragen, was weiß mein Kopf, was weiß mein Bauch und versuch die in Einklang zu bringen. Und gerade wenn es darum geht, dass man sagt, man sollte Kopf und Bauch nicht als Gegner betrachten, sondern versuchen, dass beide in Struktur und Klarheit haben und man ein gemeinsames Ziel hat. Aber das hört sich natürlich leicht an, als man es alleine machen muss.
Ich höre öfter von dir den Spruch, Geld ist Mittel zum Zweck. Was bedeutet das jetzt für Kopf, Bauch?
Ja, das ist vielleicht auch so ein bisschen ein Punkt zu sagen, erst wenn wir, das ist ja die große Vita, die wir als Firma haben, erst wenn ich das Geld ja umtausche in einen schönen Urlaub. Und du hast das ja auch schon mal im letzten Podcast angeboten. Wir waren beim Beispiel. Du hast 100.000 Euro angelegt und jetzt hast du 10.000 plus 10% Gewinn gemacht, sagen wir mal in 2 Jahren. Ist ja immer noch eine schöne Performance von 5% per annum. Und jetzt kommst du und sagst, Mensch, ich würde jetzt gerne Kreuzfahrt machen. Und die Kreuzfahrt kostet 10.000. Aber jetzt gibt es ja auch eine Kreuzfahrt, die ist vielleicht doppelt so lang und die kostet 15.000. Jetzt gibt es viele Menschen, die sagen, ah ja gut, also jetzt warte ich noch ein bisschen, weil wenn ich noch 5.000 mehr plus habe, kann ich die längere Kreuzfahrt machen. Jetzt kann es aber genauso passieren, dass dein Depot von 10.000 wieder auf 108.000 fällt. Und dann verrennst du dich und verlierst diese Art von Perspektive, die ich meine, wozu war dieses Geld überhaupt da? Am Ende, um dir was Schönes zu machen. Also gilt es dazu, bei Kopf-Bauch auch immer die zwei Feinde, das ist die Gier und die Angst, im Griff zu halten. Wir haben ja so ein bisschen über Kopf-Bauch-Entscheidungen getroffen, aber auf was resultiert denn diese Entscheidungsgrundlagen? Und das ist so ein bisschen die Thematik, dass du keine Gier entwickeln darfst. Es geht weiter, es geht weiter, es geht weiter. Du darfst aber auch nicht Angst haben, weil wenn du so ein Tagesgeld anlegst, wirst du nie 5% erzielen. Und somit spielt das im Prinzip immer eine Rolle, dass man vielleicht sagt, ich halte mal Kopf und Bauch kurz aus und frag mich, wofür ist dieses Geld überhaupt gedacht?
Weiterführende Infos unter somese.de und natürlich in den Shownotes des Podcasts. Und natürlich gilt bei Fragen einfach eine E-Mail schreiben oder zum Telefon greifen.
Das war der Finanzdialog, das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Somese. Natürlich ist dieser Podcast keine Anlageempfehlung, denn jede Anlageentscheidung muss individuell getroffen werden. Idealerweise ist sie Teil einer ganzheitlichen Strategie, die exakt zu Ihnen passt. Dazu müssten wir uns persönlich kennenlernen. Besuchen Sie uns auf somese.de.